Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Liebe Sigmund Kirchner!
Rotstaub! Was haben wir denn gemacht in der Nacht?
Ja, in die niederösterreichische Provinz, in den bitterbösen Kosmos des Karikaturisten Manfred Deix entführt ein neuer Film von Markus H. Rosenmüller. Willkommen in Siegheilkirchen. Um ihn geht's gleich. Und wir schauen in die USA und die politische Debatte, die die Entscheidung des Supreme Courts ausgelöst hat, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Wenn ich den Namen Manfred Deix nenne, vielleicht haben Sie da gleich Bilder im Kopf. Denn die Karikaturen des Österreichers, die in der Titanic oder dem Spiegel erschienen, sind ziemlich einprägsam. Feiste Körper, irre Gesichter, große Hinterteile und riesige Brüste. Immer wieder nahm Manfred Deix, der 2016 gestorben ist, die Bigotterie, die Doppelmoral und den Fremdenhass seines Landes aufs Korn. Nun erscheint in der nächsten Woche ein Animationsfilm bei uns im Kino, der ebenso die Handschrift des Karikaturisten trägt, wie auch von dessen Leben inspiriert ist. Willkommen in Siegheilkirchen heißt der Film und er spielt im Hinterland Österreichs in den 1960er Jahren. Hier wohnt der von allen Rotzbub genannte Sohn von Wirtsleuten, der die Enge der Heimat vom prügelnden Lehrer bis zum masturbierenden Pfarrer in Karikaturen festhält.
So was Grausliches!
Wer ist schuld an der Gehirnerweichung unserer Dorfjugend?
Rotzbub!
Das mit der Kunstmalerei ist nichts.
Regie geführt hat Markus H. Rosenmüller, der ja seit seinem Film »Wer früher stirbt, ist länger tot« als Pionier des neuen deutschen Heimatfilms gilt. Ich habe Markus H. Rosenmüller getroffen und ihn gefragt, was ihn eigentlich vor dem Film mit dem Künstler Manfred Deix verbunden hat.
Die einzige Begegnung, die ich hatte mit seinem Werk, das war in der Arztpraxis, dass ich im Stern hin und wieder so einen Comicstripe gelesen habe. Und da ich dann noch jünger war, sind sie gut in Erinnerung geblieben, weil sie ja doch recht derbe sind.
Das glaube ich. Und dann kamen sie eben zum Projekt. Ist ja interessant, Sie haben schon Dokumentarfilme gemacht, Spielfilme, aber noch keinen Animationsfilm. Warum die Entscheidung für diesen Film?
Weil ich gefragt wurde und weil ich immer offen bin für Neues. Vor allen Dingen, wenn ich gefragt werde, weil ich mir dann immer sagen kann, naja, ich habe mich ja nicht aufgedrängt, sondern wurde gefragt. Und von dem her war das wirklich ein großes Glück, weil es war eine tolle Begegnung mit einem Animationsfilm und ich habe unglaublich viel gelernt.
Warum wurden Sie denn gefragt? Auch ein bisschen, weil man dachte, naja, Manfred Deix hat sich auch immer mit Österreich auseinandergesetzt, mit der politischen Befindlichkeit. Auch ein bisschen aufgrund ihrer Filmografie und vielleicht ihrer Auseinandersetzung mit der Heimat?
Ich denke, dass das alles ausschlaggebend war. Die Filmografie, in den, vor allen Dingen, Wer früher stirbt, ist länger tot. Aber auch Perlmutterfarbe, Sommer in Orange geht sehr viel darum, dass mein Protagonist oder Protagonistin bei Sommer in Orange noch eben so ein junger Bub oder junges Mädel ist, die eben irgendwann mit ihrer Heimat rebellieren und einen anderen Blick auf die Heimat werfen. Und ich denke, dass das ausschlaggebend war.
Nun kam Manfred Deix aus Niederösterreich, Sie kommen aus Bayern. Wie nah sind sich diese beiden Regionen eigentlich? Wie vertraut war Ihnen das, wovon Deix spricht?
Ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Ich habe immer so das Gefühl, ach, überall ist man doch so schön ähnlich. Immer wenn ich irgendwo bin, ob ich in Indien war oder Mexiko, ich habe immer wieder gemerkt, oh, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Aber dann doch natürlich in der Ästhetik und in der Art und Weise, Geschichten zu erzählen, ist vielleicht die katholische Prägung, das oktroyiert katholische, führt dann doch zu immer einer barocken Explosion und zu ein bisschen was Lauterem. Ja, der Witz ist lauter, die Karlauer sind lauter vielleicht. Das ist vielleicht der Unterschied. Und deswegen auch die Art der Zeichnungen von Manfred Deix, die auch lauter sind, derber sind, ja, wo sich vielleicht mancher im Norden dann noch mehr schämt, als ein Bayer sich schämen würde.
Manfred Deix ist gestorben 2016, aber er wird im Film als Art Director geführt. Und tatsächlich, so habe ich es verstanden, hat das Projekt so lange gedauert, dass er da auch noch mitgewirkt hat. Welche Rolle hatte er denn beim Film? Wie viel hat er mitgewirkt?
Naja, er hat ja schon mal die Drehbuchfassung, die grundlegende, die Basis freigeben müssen und hat er gern gemacht. Und die ganzen Plotpoints der Geschichte sind aus seiner Biografie raus. Also Er ist der Bub, der in diesem Dorf aufwächst am Stammtisch. Sein Vater war wirklich Kriegsinvalide, der nur noch einen Arm hatte. Seine große Liebe Mariolina, wie im Buch, ist dann in echt Marietta, die er dann geheiratet hat. Also da sind viele Plotpoints. Und der größte Aspekt ist, dass wir seine Ästhetik des Zeichnens übernommen haben. Also was die Locations und die Natur, also überhaupt den Zeichenstil, ist sehr aquarellig. Und dann die ganzen Figuren, unser gesamter Cast, bis auf 3 Figuren stammen alle aus dem Oeuvre von ihm, aus den Büchern. Wir sind wirklich mit dem Drehbuch durch die Bücher von ihm gegangen und haben gesagt, ah, der hier, der so schief schaut, das könnte doch der Neidhart sein. Dem traut man es zu, dass man ihn am Anfang sehr gern mag und dann wird er doch richtig böse. Da haben wir uns die Figuren rausgenommen und von dem her war es ein großer Anteil von Dyke selber.
Wie haben Sie die dann zum Leben erweckt? Denn Karikatur ist ja nochmal was anderes als ein animierter Film.
Ja, da gab es mehrere große Aspekte. Ein Animationsstudio in Salzburg, Markus Salzmann, Digital Lights Studio, haben da sehr viele Versuche gestartet, bis wir wussten, wie sich die Figuren bewegen müssen. Und ich hatte einen Co-Regisseur an meiner Seite, Santiago López Jover, der aus dem Animationsfach kommt und schon mehreres animiert hat und das dann toll mit Animatoren umsetzen konnte. Also das war schon für mich auch eben großartig zu sehen. Es war ein langer Weg beim Animationsfilm, der theoretisch ist. Also man fängt dann schon auch sehr früh mit Storyboard an und mit einem Animatic 2D. Aber dieser Wechsel zum 3D, dass du plötzlich siehst, so wird es ausschauen, der erfolgt sehr spät und war aber großartig.
Wie haben Sie eigentlich diesen Dykes-Kosmos mit all der Doppelmoral, der Verklärung der NS-Zeit verwoben mit der biografischen Geschichte über Manfred Dykes selbst? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, das war eine sehr lange Arbeit. Da wurde immer wieder dran gearbeitet, bis die Hauptthemen von Dykes geschmeidig in einer Geschichte Platz hatten. Dass er gegen das Scheinheilige in der Kirche gebettet hat, gegen das Frömmlerische in der Gesellschaft, ja, was auch die Sexualität angeht und natürlich die Scheinheiligkeit in der Politik. Das waren seine 3 Hauptthemen. Und das mit seiner Biografie verwoben, wo er eben, er ist in einem Wirtshaus aufgewachsen, mit einem Kriegsinvaliden, wo am Stammtisch einfach Rechtsradikale oder Ewiggestrige, die immer noch dem verlorenen Krieg nachgeweint haben, die da gesessen sind. Und natürlich wächst man da auf und denkt, die haben Recht. Und erst später hat er sich in ein Roma-Mädchen verliebt. Im wirklichen Leben die Marietta, in unserem Film die Mariolina. Das ist seine Frau geworden später. Und durch diese Begegnung mit der anderen Welt, das war einfach diese Aufgabe. All sein künstlerisches Schaffen, seinen künstlerischen Inhalt, seine Ästhetik, sein echtes Aufwachsen in Böhmkirchen, dass man das geschmeidig erzählen, sodass es eine runde Geschichte wird, an der man Spaß hat. Weil das war ihm auch wichtig, dass man Spaß hat.
Es spielt ja in dem Dorf in Österreich, wo eben dieser kleine Rotzbo aufwächst. Und ja, es gibt einen strammen Nazi-Friseur, es gibt den Pfarrer mit der Doppelmoral. Aber es gibt eben auch den Wirt. Bei ihm ist nicht so viel los und da gibt es eine Jukebox und einen Plattenspieler. Und hier lernt der Rotzbo auch eine andere Welt kennen. Also wie viel Biografisches ist auch da dabei? Denn Dykes war ja auch immer so ein Liebhaber des Pop.
Das ist alles soweit dann biografisch, weil es halt bei ihm auch so war. Und in den 50er, 60ern war es halt so, dass vor allem im Dorf, sowohl in Österreich als auch in Bayern, ja, viele ewiggestrige Gedanken umherschwirrten und man sich doch, wenn man eher im konservativen Lager aufgewachsen ist, eben bei einem Wirt, der ja seine Klientel pflegen musste, dass die auch kommen und sich es nicht verscherzen konnte mit den Dorfbewohnern, da hat es schon gedauert, bis man sich getraut hat zu rebellieren und bis man überhaupt gemerkt hat, es gibt eine andere Welt außerhalb dieser Gedankenwelt. Und so war es natürlich auch dann, ja klar, 60er Jahre, da kommt die andere Musik. So weit ist es auch nicht nach Wien gewesen, da wird er schon mal hingekommen sein. Und plötzlich hat das alles Einzug bekommen. Und er war ja eben ein großer Freund von Pop, von Beach Boys, die wir uns dann leider nicht leisten konnten, sonst hätten wir die sehr gern auch verbrezelt in unserem Film. Aber das ist alles natürlich immer ein bisschen umgeschrieben, anders eben wiedergegeben im Film. Aber grundsätzlich die Basis ist da seine Jugend gewesen.
Sie haben am Anfang gesagt, naja, Sie wurden gefragt, diesen Animationsfilm zu machen. Nun sind die Regeln des Animationsfilms ja dann doch noch ein bisschen anders als beim Spielfilm. Was hat es für Sie bedeutet, Regie zu führen bei diesem Animationsfilm?
Ach, einfach zu verzichten auf diese Kooperation, Zusammenarbeit, die mir immer total wichtig ist, eigentlich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Man hat immer so eine Theorie, wie man was inszenieren möchte, hat dann ein Casting oder hat schon eine Vorstellung, der oder die spielt das, dann trifft man sich mit denen und dann arbeitet man an der Szene. Und das war diesmal halt, die Schauspieler gab es so nicht. Also hat man mit den anderen Kreativen gesprochen, wie bewegen sie sich? Mit meinem Co-Regisseur, der sowas gut umsetzt. Wir mussten jede Szene halt bestens inszenieren und jetzt hebt er die Hand, jetzt schämt er sich. Das war halt viel präziser, wie wir arbeiten mussten, weil wir keine Vorschläge bekommen haben. Und diese gleiche Präzision war halt, man fährt nicht an eine Location und sagt, ah, hier drehen wir und da machen wir noch ein bisschen Dreck und hier machen wir, sondern wir mussten gestalten, wie das Kopfsteinpflaster auszusehen hat, dass es authentisch wirkt, wie ein Gebäude auszusehen hat, wie das Dorf überhaupt strukturiert ist. Ein großer Unterschied ist natürlich beim Filmdreh, du drehst viel mehr und hast dann die Möglichkeiten zu variieren und Tempo anzuziehen oder etwas anders zu gestalten. Hier ist es so, dass du den Schnitt eigentlich schon im Animatic, im 2D-Prozess festlegst und dann ist das der Schnitt. Du wirst keinen Dreh haben und keine Reste und keine Möglichkeiten, sondern du musst es genau wissen, wie das Tempo und wie deine Filmausschnitte sind.
Das sagt also Markus H. Rosenmüller. Der Animationsfilm Willkommen in Siegheilkirchen läuft ab Donnerstag bei uns im Kino. Wirklich überraschend kam die Entscheidung des Supreme Court nicht. Und trotzdem war das Entsetzen groß, als der oberste Gerichtshof in den USA beschloss, das Grundsatzurteil Roe v. Wade aufzuheben und das seit 1973 geltende nationale Recht auf Abtreibung in den USA zu beenden. In der amerikanischen Filmwelt ist die Supreme Court-Entscheidung auf Ablehnung gestoßen. Die großen Hollywood-Studios halten sich mit konkreten Reaktionen zwar bisher zurück und reagieren indirekt auf die Ankündigung einzelner Bundesstaaten, nun strikte Abtreibungsverbote zu erlassen. Aber die politische Debatte hat Hollywood erfasst und wird vielleicht ungeahnte Folgen für den amerikanischen Film haben. Christian Berndt über das Kino in politisierten Zeiten.
Eine riesige Menschenmenge demonstriert in Washington, nachdem der Supreme Court das Grundsatzurteil Roe v. Wade aufgehoben und damit das nationale Recht auf Abtreibung beendet hat. Die Mehrheit der Amerikaner lehnt die Entscheidung ab. Das gilt auch für Hollywood.
The reaction in the American film scene to the Supreme Court decision is, I think, by and large, what the reaction across America is: horror, frustration.
Die Reaktionen in der Filmwelt sind ähnlich wie im ganzen Land, sagt Eric Cohn vom Online-Filmmagazin IndieWire in New York. Frustration.
We haven't seen any sort of committed action from the film.
Bisher hat es zwar, so Cohn, in Hollywood keine engagierten Aktionen als Antwort auf die Supreme Court-Entscheidung gegeben, aber die großen Studios haben bereits angekündigt, Mitarbeiterinnen die Reisekosten zu bezahlen, wenn sie für eine Abtreibung in einen anderen Bundesstaat reisen müssen. Es wird interessant sein zu sehen, welche Konsequenzen die Positionierungen der Studios haben werden. Ein Beispiel gab es bereits im Frühjahr, als sich Disney ungewohnt politisch äußerte.
Recently with the quote-unquote Don't Say Gay Bill in Florida that was passed, which is a homophobic bill.
Im Frühjahr war in Florida das sogenannte Don't Say Gay-Gesetz verabschiedet worden, das Lehrern an Grundschulen verbietet, über sexuelle Orientierungen zu sprechen. Disney kritisierte öffentlich das Gesetz. Daraufhin verlor der Konzern die großzügigen Steuererleichterungen in Florida. Interessant wird, meint Cohn, ob die Filmstudios Produktionen in Bundesstaaten stoppen werden, in denen Abtreibungen künftig verboten sind. Georgia zum Beispiel hat sich zum wichtigsten Filmproduktionsstandort nach Kalifornien und New York entwickelt, dem es großzügige Steuererleichterungen anbietet und wird nun wohl ein Abtreibungsverbot erlassen.
If you are shooting and benefiting from the local government of Georgia, are you in a way endorsing?
Dort zu drehen, meint Cohn, stellt Hollywood künftig vor ein Dilemma. Ob die Studios deshalb auf den günstigen Standort verzichten, ist allerdings fraglich. In der Vergangenheit hat man sich in Georgia aus politischen Debatten, etwa um das neue umstrittene Wahlgesetz, herausgehalten. Aber Cohn erwartet, dass diese Fragen in Zukunft drängender werden. Und auch das Thema Abtreibung ist im amerikanischen Film, meint Cohn, im letzten Jahrzehnt viel sichtbarer geworden. Neu war, dass 2007 der US-Spielfilm Juno das Thema Teenage-Schwangerschaft als Komödie verarbeitete. Allerdings entscheidet sich die Heldin des Films gegen die Abtreibung. Die Schwangerschaft wird hier als skurrile Angelegenheit verharmlost. In der amerikanischen Komödie Obvious Child von 2014 dagegen entschließt sich die Heldin zur Abtreibung, ohne dass der Film diesen Entschluss verurteilt. Und das amerikanische Drama Niemals, manchmal, selten, immer von 2020 erzählt von der Schwangerschaft einer 17-Jährigen, die abtreiben will, aber im Gesundheitszentrum gedrängt wird, das Kind auszutragen.
Ich weiß, das alles ist nicht leicht. Aber ich bin mir sicher, wenn du dein wunderbares Baby erstmal im Arm hast, vergisst du alle dagewesenen Zweifel.
An dem vielfach ausgezeichneten, bedrückend realistischen Film wirkte beratend Planned Parenthood mit.
That has really changed. And part of the credit for that change has
die Organisation Planned Parenthood, die Betroffenen bei Schwangerschaften und Abtreibungen zur Seite steht, hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich im amerikanischen Spiel- und Dokumentarfilm einiges geändert hat, sagt die Dokumentarfilmerin Dawn Porter. Die Organisation berät seit etwa 10 Jahren Film- und Medienschaffende. In ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm Trapped von 2016 erzählt Porter davon, wie einzelne Bundesstaaten schon seit Jahren Abtreibungskliniken mit Hilfe sogenannter Regulierungsgesetze derart einschränken, dass diese kaum noch arbeitsfähig sind. Die Resonanz auf Porters Film war gewaltig, aber auch andere Dokumentarfilme zum Thema Abtreibung waren in den letzten Jahren in den Kinos präsent. Insgesamt boomt der Dokumentarfilm in den USA, meint Porter. Der Dokumentarfilmbereich ist explodiert in den letzten Jahren, sagt Porter. Es gäbe eine Nachfrage wie nie zuvor. Die Menschen hätten in diesen polarisierten Zeiten ein stärkeres Bedürfnis nach Informationen. Aber auch im Spielfilmbereich kommen nun verstärkt Filme heraus, die sich kontroversen Themen wie Abtreibung widmen, meint die Regisseurin, und das werde sich wahrscheinlich noch verstärken. Die Entscheidung des Supreme Court war ein Weckruf, so Porter. Kürzlich war sie auf einem Treffen der Directors Guild, der gewerkschaftlichen Vereinigung der US-amerikanischen Regisseure. Und da war man sich einig, man will gesellschaftspolitische Themen im Film künftig stärken. Im amerikanischen Kino brodelt es. Ob das auch die Hollywood-Studios erreicht, wird sich zeigen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Papa, ich muss mit dir reden.
Was ist denn schon wieder?
Gestern, als ich weg war, hast du da Freunde eingeladen?
Ja. Und, was ist dabei?
Ihr wart sehr laut. Die Frau Eckhardt von oben hat mich gerade darauf angesprochen.
Die alte Zicke sie wieder einbildet. Man darf da wohl ein bisschen Musik hören.
Aber man muss Rücksicht auf die Nachbarn nehmen, Papa. Und als sie bei uns geklingelt hat, habt ihr sie nicht gehört. So laut war eure Musik und die kann man ja auch wirklich nicht anhören.
Was? Komm, ja? Von Musik hast du keine Ahnung, Fräulein. War es das jetzt?
Nein, ich will, dass sich mein Vater sozial verhält. Das ist das A und O des Zusammenlebens. Du bist schließlich nicht allein auf dieser Welt.
Aber die Frau Eckhardt auch nicht.
Im echten Leben, so heißt ein französischer Film, der so gar nichts mit den Feel-Good-Filmen aus Frankreich zu tun hat, die in den letzten Jahren immer wieder in die deutschen Kinos kamen. Es ist eher eine Studie der modernen Klassengesellschaft und basiert auf dem Buch der Journalistin Florence Aubenas, die ihren Erfahrungsbericht als Putzfrau 2010 veröffentlicht hat. Jahrelang hat Juliette Binoche für eine Verfilmung gekämpft. Nun spielt sie also eine Schriftstellerin, die ein Buch über die Arbeitsbedingungen im Niedriglohnsektor schreiben möchte. Sie geht undercover nach Nordfrankreich und heuert bei einer Putzkolonne an.
Meine Damen, wir fangen immer mit dem Schwersten an. Und was ist das Schwerste?
Die Klos.
Die Sanitäranlagen. Marie-Lou, du nimmst den Wagen bitte.
Alles klar.
Dann mal los. Was machst du zuerst?
Aber zuerst nehme ich wohl die...
Also weißt du es oder weißt du es nicht?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es gar nicht.
Das ist meine erste. Naja, zu Hause war das...
Du nimmst dir zuerst mal die Handschuhe.
Ja, gut.
Dann nimmst du das Gel, die Klobürste und das Schwammtuch. Rosa. Merkt ihr das?
Ja, ihren Kolleginnen erzählt sie nichts von dem Buchprojekt. Und im Laufe des Films entsteht dann die Frage, wem diese verdeckte Recherche eigentlich mehr nützt. Den ausgebeuteten Arbeiterinnen oder der Autorin? Regie geführt hat ein Mann, der eigentlich eher als Schriftsteller bekannt ist, Emmanuel Carrère. Zwei Filme hat er aber auch gemacht und Florence Aubenas wollte gerne, dass er das Buch verfilmt. Als ich mich mit Emmanuel Carrère unterhalten habe, hat er mir zunächst erzählt, was ihn daran gereizt hat.
Zuerst finde ich das Buch von Florence Aubenas wirklich außergewöhnlich. Ich hatte es auch bereits gelesen, aber mir wäre nicht die Idee gekommen, das zu verfilmen. Das war eher ein Zufall. Man kam auf mich zu und fragte mich, ob ich das verfilmen möchte. Und es waren eben ungewöhnliche und letztendlich auch sehr glückliche Umstände, die dazu geführt haben, dass ich hier Regie geführt habe. Und ich habe es immer als ein Geschenk des Himmels betrachtet.
Es geht um eine Journalistin. In ihrem Film ist es eine Autorin, Marianne, die ein Buch über den Alltag von Geringverdienenden schreiben will. Sie geht also in die nordfranzösische Hafenstadt Caen und gibt sich eine neue Identität. Es ist ja nun ein Spielfilm geworden. Welche Aspekte haben Sie fiktionalisiert?
Den Film gibt es ja auch nur, weil Juliette Binoche, eben eine bekannte und auch natürlich aus dem Spielfilm bekannte Schauspielerin, hier mitwirkt. Dennoch hat dieser Film eine dokumentarische Qualität, die man sich ja sonst in einem Spielfilm oft gar nicht erlaubt. Hier bestand die Spannung wirklich darin und ich denke, es war auch sehr fruchtbar, dass wir auf der einen Seite Marianne haben, gespielt von Juliette Binoche, die mit nicht professionellen Darstellerinnen zusammenarbeitet, die aber eben aus diesem Milieu stammen. Das hat der ganzen Geschichte natürlich einen gewissen Realismus und eine größere Authentizität verleiht. Und das denke ich, wenn es eine Qualität in diesem Film gibt, dann ist das die Qualität, dass wir dieses Gleichgewicht geschaffen haben.
Si le film a quelque qualité, c'est de fait de c'est un certain équilibre harmonieux entre les deux.
Wie Sie sagten, es arbeiten nicht professionelle Darstellerinnen in dem Film. Wie viele Ihrer Geschichten haben Sie in den Film mit hineingenommen? Und wie lief die Zusammenarbeit zwischen Juliette Binoche und den Darstellerinnen?
Alors, disons les personnages, c'est un mélange entre les personnages du livre de Florence Aubenas.
Natürlich war es eine Mischung. Es war eine Mischung aus den Geschichten, die es bereits im Buch gab, die Florence Aubenas beschrieben hat, aber die Darstellerinnen haben sich einfach mit eingebracht, haben natürlich aus ihrer Erfahrung geredet. Ich würde sagen, das war eine sehr natürliche Entwicklung, die allein durch die lange Vorbereitung entstanden ist, durch die Workshops, die wir gemacht haben. Das entwickelt sich dann ganz natürlich und die ganz große Herausforderung bestand wirklich darin, in dieser Form der Kohabitation, also des Miteinanders zwischen einer sehr berühmten Schauspielerin, die auch sehr viel Talent hat und die sehr erfahren ist, nämlich Juliette Binoche, und Darstellerinnen, die niemals Kino gemacht haben, die sich auch niemals vorgestellt haben, jemals in ihrem Leben Kino machen zu wollen. Und das musste natürlich funktionieren. Und da gab es natürlich auch von Seiten der Darstellerinnen zu Beginn durchaus ein gewisses Misstrauen. Was macht dieser große Star hier bei uns? Und ich muss sagen, es ist wirklich Juliette Binoche zu verdanken, die mit einer großen Einfachheit, mit einer großen Natürlichkeit diesen Frauen gegenübertrat und ganz schnell auch wirklich ihr Kumpel wurde. Und ich würde sagen, innerhalb von 24 Stunden oder sagen wir 48 Stunden hat sie es wirklich geschafft, dieses Misstrauen völlig verschwinden zu lassen. Und natürlich sind Dreharbeiten immer anstrengend und ermüdend. Dennoch würde ich behaupten, wir hatten Spaß und es herrschte eine gewisse Fröhlichkeit am Set. Und am Ende, glaube ich, sind wir alle sehr zufrieden, wie gut das funktioniert hat.
Eine Experience amicale, joyeuse. Ça, je pense que ça a bien marché.
Sie zeigen den harten Arbeitsalltag, zum Beispiel auf der Fähre, auf der Marianne anheuert. Die dort Arbeitenden haben nur ein paar Minuten, um eine Kabine zu säubern. Das ist wirklich ein Knochenjob. Viel Arbeit findet auch nachts statt. Und die Welt da draußen scheint immer genau eigentlich das zu sein, eine Welt da draußen, mit der die Frauen wenig zu tun und für die sie auch wenig Zeit haben. Wie wichtig war Ihnen das, die Welt der Frauen sozusagen als Bubble zu zeigen von innen?
Il y a une chose qui accentue cette impression. d'être dans une espèce, en effet, de marge du monde.
Es gibt ja ein Element, was das sozusagen verstärkt, und das ist diese Unsichtbarkeit der Arbeit. Das liegt einfach an dieser Branche des reinen Machens, dass die Arbeit nie bemerkt wird. Sie arbeiten immer zu anderen Zeiten. Wenn ein Büro gesäubert werden muss, müssen sie es säubern, bevor die Büroarbeiter an die Arbeit gehen. Bei diesem Boot müssen sie das machen, wenn die Passagiere schon weg sind und bevor die neuen Passagiere wieder auf das Boot kommen. Und es wird ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass Passagiere und das reine Machpersonal sich niemals begegnen. Und sie werden also auch immer unsichtbarer gemacht in ihrer Arbeit. Und für uns war es einfach nur wichtig, ihre Arbeit so realistisch wie möglich darzustellen und auch, dass jede Geste stimmt, dass jedes Detail stimmt. Und das konnten wir natürlich nur dank der Frauen, die eben auch im echten Leben in dieser Branche tätig sind. Sie haben uns natürlich sehr geholfen und ich hoffe, dass das auch rüberkommt, diese Authentizität.
C'est en très grande partie grâce à elle.
Marianne arbeitet ja undercover, das heißt, sie denkt sich eine Geschichte aus über ihr Leben und verrät den Frauen nicht, dass sie ein Buch darüber schreibt. Auf der einen Seite treibt sie ja ein linkes Gewissen an, also der Glaube daran, dass es etwas Gutes ist, diese Missstände in Form eines Buches nachfühlbar zu machen. Auf der anderen Seite lügt sie aber und gewinnt durch die Lügen ja auch das Vertrauen der Frauen. Wo beginnen für Sie die spannenden Fragen nach Schuld und Moral und welche genau sind das für Sie?
Ce qui est certain, c'est que je n'exprime aucune espèce de condamnation à son égard.
Also ich glaube, eins ist sicher, dass ich sie niemals verurteile. Es ist natürlich eine Figur, die was mit Florence Aubenas zu tun hat, ohne dass es wirklich Florence Aubenas ist. Aber eins kann man sagen, das Buch, was sie gemacht hat, ist nicht nur bemerkenswert, sondern es war auch sehr nützlich. Und insofern hat sie ihren moralischen Vertrag schon erfüllt. Ich bin nun mal Filmemacher und arbeite mit Mitteln der Fiktion und ich habe mir vorgestellt, was passiert, wenn sich eine der Frauen verraten fühlt. Was zählt dann? Ist das, was ich vorher eingestellt hat, eine Form von Freundschaft, eine Form von Nähe, zielt das noch in dem Moment, wo man verraten wird. Und natürlich hätte man auch hier einen Feel-Good-Movie machen können, aber daran glaube ich einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass man die sozialen Schranken so leicht überwinden kann. Ich glaube, Klassenkampf existiert. Und das zeige ich auch am Ende des Films.
Je pense que c'est pas vrai. Je pense que la lutte des classes, ça existe. Et que la fin du film, c'est là-dessus, quoi.
Sie haben vorher ja auch geredet über die dokumentarische Qualität, die Sie in den Film nehmen wollten. Und Sie haben da noch ein weiteres Element mit hineingenommen, nämlich einen zweiten Kameramann, der vom Dokumentarfilm kommt und mit dem Sie ja auch Ihren Dokumentarfilm zusammen gedreht haben, Retour à Cotenich, Philippe Lanier. Wie hat der gearbeitet?
C'était un choix. En fait, j'ai fait deux films auparavant.
Also ich habe ja bisher zwei Filme gemacht und es war wirklich mein Wunsch und ich habe dafür gesorgt, dass ich genau mit den beiden Chefkameramännern arbeite, mit denen ich schon zuvor gearbeitet habe. Und da muss man natürlich Patrick Blossier erwähnen, der eben wirklich ein großer Kameramann des Kinos ist und auch ein sehr kreativer Mensch. Und ich bin ja kein erfahrener Regisseur und da hat er mir sehr geholfen. Man könnte schon fast sagen, er hat eine Art von Co-Regie mit mir geführt. Das ist eben Patrick Blossier. Und dann wollte ich unbedingt Philippe Lanier dabei haben, der eben nicht vom klassischen Kino kommt, sondern ein Kameramann des Dokumentarfilms ist und der sich am Anfang bei uns am Set erstmal wahnsinnig amüsiert hat, was das an Drehgenehmigung alles braucht, dass man alles nicht machen darf. Diese Welt kannte er überhaupt nicht. Und einerseits war seine Aufgabe, die klassische zweite Kamera zu machen, einfach dafür zu sorgen, dass es nicht so viele Aufnahmen gibt, was Schuss gegen Schuss anbelangt und so weiter. Aber dann habe ich noch zu ihm gesagt, pass auf, in all den Situationen, wo wir dich eigentlich als zweiten Kameramann nicht brauchen, geh mit der Kamera durch die Stadt, durchstreif, was du willst, mach Aufnahmen und bitte, ich will die nicht sehen. Ich will die erst im Schnitt entdecken. Und das sind sozusagen unsere Geheimaufnahmen, unsere auch Geheimnisse. Und dann sagte er zu mir, naja, wenn du eine dieser Einstellungen verwendest, dann bin ich schon sehr froh. Er hat 46 dieser Einstellungen gemacht, davon habe ich 22 verwendet. Und das sind eben sehr oft Einstellungen, die fix sind, die auch so einen gewissen Raum zum Atmen geben. Und mir hat das sehr, sehr gefallen, so zu arbeiten, weil ich lasse mich A, sehr gerne überraschen und B, bin ich jemand, der eben nicht gerne Sachen und Dinge kontrolliert am Set.
Dass es so fait comme ça, je dirais dans mon dos, que je sache rien. Moi, j'aime bien pas trop savoir, j'aime bien pas trop contrôler.
Der französische Schriftsteller und Regisseur Emmanuel Carrère über den Film Wie im echten Leben mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Er läuft jetzt im Kino. Mit ihrer Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast landete die Produktionsfirma Brot- und Tonfabrik aus Köln einen großen Hit. Mittlerweile ist die Serie mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und befindet sich in der dritten Staffel. Mit Spannung haben viele daher die neue Serie der beiden Showrunner Philipp Käsbohrer und Matthias Murmann erwartet. King of Stonks heißt sie und sie läuft ab kommender Woche beim Streamingdienst Netflix. Mein Kollege Patrick Wilinski hat die Serie schon gesehen. Patrick, die Serie erzählt ja eine Geschichte aus der Finanzwelt und ist ja sehr nah an einem bekannten Fall angelehnt.
Genau, es ist die fiktionalisierte und so stark auch ins satirisch-komische verzerrte Geschichte von Wirecard natürlich, einem Fintech-Unternehmen. Hier heißt Wirecard eben Cable Cash, das in Deutschland mehrere Betrugsfälle zu einem der größten Finanzskandale der deutschen Finanzgeschichte geworden ist. Und die Serie erzählt nun von den beiden Masterminds hinter dieser fiktionalisierten Firma, die nicht nur die italienische Mafia, sondern auch die Deutsche Bank und auch die deutsche Politik an der Nase herumführen. Und da ist vor allem an der Spitze Matthias Brandt, der den CEO dieser Firma spielt, Magnus Kramer, so mit künstlichem Gebiss, so ein Volltrottel, eitel und arrogant, geldgeil. Und an seiner Seite der ehemalige Informatiker Felix, der sehr schön übrigens gespielt wird von Thomas Schubert, der dieses emotionale Zentrum der Serie mit der Zeit wird. Ne? Also er ist als eigentliche Mastermind, er orchestriert diesen Betrug, aber irgendwie bekommt er nie einen Preis dafür. Er will aufsteigen, er will auch reich werden, aber man hält ihn eben klein. Und im Verlauf der Serie führt das eben dazu, dass dieser Betrug peu à peu eben auffallen muss, natürlich, so wie bei Wirecard.
Ist denn die Finanzwelt hier so eine Hintergrundtapete für die Geschichte oder taucht die Serie auch in dieses Milieu richtig ein?
Also ich würde schon eher von Tapete sprechen. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Serie zumindest simuliert, dass sie weiß, in was für einem Milieu sie spielen möchte. Also man wirft so mit schnellem Tempo Begriffe in Dialogen um sich aus dem Finanzsektor. Shortstop, Stop-Limit, Squeeze, alles solche Buzzwords dieser New Economy-Welt. Und die Serie zeigt auch Besprechungsräume, rauschhafte Partys, ein Treffen beim Weltwirtschaftsforum. Es gibt so augenzwinkernde Hinweise auf Jeff Bezos und Elon Musk, also die großen Helden dieser beiden Betrüger. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man sich diesem Milieu eben nur so von außen nähert, also so ironisiert schon. Ja, man ist nicht wirklich interessiert an der Genauigkeit, um mal zu gucken, wie sehen denn diese Räume wirklich aus? In was für einer Welt spielt das Ganze denn wirklich? Wie benehmen sich diese Menschen in der Tat? Und das merkst du auch daran, dass halt so Begriffe wie Tesla oder Amazon fallen. Aber schon Greta Thunberg darf nicht mehr fallen. Deshalb denkt man sich eine andere Anführerin dieser Fridays for Future-Bewegung aus. Also man fragt sich auch, warum man da nicht den Mut hatte, eben reinzugehen. Und deshalb fand ich das Wort der Tapete eigentlich sehr schön. Denn man guckt sich diese Welt eher von außen an und taucht nicht so richtig in sie hinein.
Wenn wir auf die Machart schauen, bei der vorherigen Serie, die sie gemacht haben, How to Sell Drugs Online Fast, war ja ein Markenzeichen der Einsatz von schnell erzählten, ja so cliphaften Montagen. Erkennt man davon hier was wieder?
Ja, die gibt es en masse. So ein Zeitraffer, Erklärstücke würde ich es nennen, mit ganz vielen Internetclips und Memes. Hier mal ein Beispiel, wie zum Beispiel zwei problematische Pornoseitenbesitzer, die in die Handlung plötzlich eingeführt werden, eben durch diese Methode, diese Erklärstücke.
Das Video Krisensitzung im Sexministerium ist in den Kategorien German und Fetisch auf bananamilch.com zu finden, einer beliebten Website für Erwachsenenunterhaltung, gegründet von den Halbbrüdern und Nachtclubbesitzern Fabian und Till Herrmann. Die Herrmänner sind die ältesten und wichtigsten Kunden von Cable Cash, aber nicht unbedingt die, die man haben will als zukünftige Aktiengesellschaft. Schon gar nicht, wenn man kurz davor ist, einen prestigeträchtigen Auftrag von der Bundesregierung zu bekommen.
Und ich finde, der Ton ist auch hilfreich, um den ganzen Tonfall dieser Serie zu begreifen, denn es ist schon irgendwie als Komödie gedacht, aber eben nicht auf den Gag hingeschrieben, was ich schwierig finde, aber alles ist halt so erzählt mit so einer Hihihi-Zwinkersmiley-Haltung. Ne? Wir sind alle doof, aber die waren auch doof, aber hihi, hier noch ein Zwinkersmiley. Und mich hat das mit einer Weile ein bisschen genervt, weil ich hätte schon, entweder lache ich mit ihnen oder über sie, aber diese ständige Ironisierung von allem und auch den Machern letztendlich selbst fand ich auf Dauer etwas anstrengend.
Nun ist es ja so, dass es nicht die erste Serie oder der erste Film alleine über die Wirecard-Affäre ist und überhaupt so eine Serie über Narzissmus und Gier in der Finanzwelt, muss ich dann ja doch auch unweigerlich an den amerikanischen Vorbildern messen. Vorbilder wie Big Short oder The Wolf of Wall Street. Wie sehr zeigt sich denn King of Stonks inspiriert von diesen genreprägenden Werken?
Inspiriert ist, glaube ich, das nette Wort. Ich würde schon sagen, dass es so eine Copy-and-Paste-Ästhetik ist. Also es ist schon erstaunlich, wie man eins zu eins Szenen aus Wolf of Wall Street nachstellt. Gerade die Partys dieser Pseudomillionäre wird dann in Zeitlupe gezeigt. Dann lassen sie sich vor Menschen was tätowieren. Die Geldscheine fliegen durch die Luft. Aber auch eben hier schon ironisiert mit diesem Zwinkersmile. Ich weiß gar nicht, ob sie das als bewusstes Filmzitat wahrnehmen, die beiden, die das gemacht und geschrieben haben. Oder ob sie das wirklich so sehen, dass da so gefeiert wird. Und das ist übrigens ein ganz großes Problem, das ich habe. Ich sehe in dieser Serie über großen Reichtum den Reichtum gar nicht. Dieser Kramer, von dem ich schon erzählt habe, der wohnt in einer Villa mit Pool, wo diese Partys auch gefeiert werden. Aber alles ist mit IKEA eingerichtet. Und dann fragst du dich, hatten sie kein Geld, um das irgendwie reich auszustatten? Oder ist das auch schon diese Ironisierung? Hahaha, die haben viel Geld, wissen aber nicht, wie man damit umgehen soll. Auch hier mehr Fragen als Antworten in dieser Serie.
Aber problematisch, wenn man es eben nicht wirklich versteht oder erkennt. Nun sind ja die bisherigen Rezensionen der Serie durchaus positiv. Viele davon zumindest, und besonders die Performance der beiden männlichen Hauptdarsteller werden immer wieder herausgehoben von Matthias Brandt und Thomas Schubert. Trägt das Duo denn die Serie?
Ja, also an Matthias Brandt muss ich mich etwas gewöhnen mit diesen künstlichen Zähnen, mit dieser Nase, mit dieser Brille. Aber man sieht schon, dass das jemand ist, der einfach mal reich werden wollte und das simuliert. Thomas Schubert ist eine Entdeckung. Wir kennen ihn ja schon aus Winterreise von Jan Bonny, der hier die Regie übernommen hat bei der Serie. Das ist ein phänomenaler Schauspieler. Es gibt auch in den Nebenrollen viele, gerade österreichische Schauspieler, die mir sehr gefallen haben. Die bringen auch noch so eine andere Art von Melancholie und Schlotzigkeit in diese Geschichte. Vielleicht wäre das als österreichische Gesamtproduktion etwas besser, fieser geworden, dachte ich mir. Aber an den Schauspielern hakelt es hier nicht. Also die machen die Serie auch wirklich ansehbar. Aber der große Wurf ist das nun wirklich nicht geworden.
King of Stonks, so heißt die neue Serie mit Matthias Brandt und Thomas Schubert. Und sie ist ab Mittwoch beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Delfine, weiße Riesenhaie, geheimnisvolle Wracks, Meerjungfrauen. Der Film hat früh die fantastischen Welten und Wesen unter Wasser entdeckt. Eine Ausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main widmet sich nun dieser Faszination. Im Tiefenrausch, Film unter Wasser, heißt die Ausstellung, die selbst ein rauschhaftes Erlebnis sein möchte. Ludger Fittgau ist für uns abgetaucht. Flip in your fins, you don't get too
far. Legs are required for jumping. Der Gesang und der Zeichentrick Meerjungfrauen wird nach einigen Sequenzen abgelöst durch den lang andauernden Unterwasserkuss eines realen Tauchpaares. Dann immer wieder Quallenschwärme, Kalmare, Delfine. Auf dem Leinwandrund in der Mitte des Ausstellungsraumes sind meist freundliche Unterwasserbilder zu sehen. Strudel nennt Kurator Michael Kinzer die zentrale Installation seiner Ausstellung Im Tiefenrausch, Film unter Wasser. Der deckenhohe Leinwand, Dreiviertelkreis, der die Besucherinnen und Besucher umschließt, soll tatsächlich eine Art Tiefenrausch hervorrufen.
Ein Tiefenrausch ist ein Zustand des Körpers, in den alle Tauchenden geraten, auf einer Tiefe von 20, 30 Metern. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Ausgelöst ist es durch zu viel Stickstoff im Blut. Das Nervensystem spielt verrückt und es schwankt zwischen absoluter Begeisterung und Euphorie. Im Englischen heißt es Rapture of the Deep.
Die Entrückung der Tiefe also.
Also wirklich entzücken, verzückt sein, begeistert sein auf der einen Seite. Es kann aber auch zu akuten Angstzuständen führen, zu Panik, zu Desorientierung und dann in der Folge durch Fehlverhalten zum Tod.
Die düstere, tödliche Seite der Meerestiefe und ihre Herausforderungen zeigt Michael Kinzer in einem abgetrennten Raum gewissermaßen für Erwachsene. Er nennt den kleinen Kinosaal die Schwarze Lagune.
Angelehnt an Creature from the Black Lagoon, den Horrorklassiker aus den 50er Jahren, wo die besonders düsteren, gruseligen Szenen laufen, die durchaus aber auch ein sehr starkes ästhetisches Potenzial haben. Also zum Beispiel Blut, das sich im Wasser verteilt, das rote Blut im blauen Wasser, das ist ein sehr schönes Bild, was immer wieder auch gerne gezeigt wird im Film und auf das wollte ich nicht verzichten.
Die Schwarze Lagune ist vom Hauptausstellungsraum abgetrennt, der wie ein Aquariengebäude eines Zoos gestaltet ist. Die BesucherInnen schauen immer wieder auf Videoprojektionen wie auf die dicken Glasscheiben in einem Delfinarium. Eine weitere, komplett abgedunkelte Nebenkammer ist dem vielleicht stärksten politischen Beitrag zur Ausstellung vorbehalten, der rund 40-minütigen Toninstallation der libanesischen Künstlerin Rana Aid. Es sind nicht die Sirenengesänge der Meerjungfrauen oder die Rufe der Wale, sondern es sind die Feuer- oder Luftschutzsirenen von Beirut, die an den Strand der libanesischen Hauptstadt dringen. Oft weiß man beim Hören des Tonkunstwerks von Rana Aid nicht, ob man am Wasser oder unter Wasser ist. Kurator Michael Kinzer.
Für die Stadt Beirut ist das Wasser natürlich auch nochmal ganz anders konnotiert. Es ist am Mittelmeer gelegen. Man ist also sehr nah an den Flüchtenden übers Wasser. Und auch die Katastrophe im Hafen von Beirut hat sozusagen Nachwirkungen oder beziehungsweise wurde durch das Wasser möglicherweise wurde Schlimmeres verhindert an der Stelle.
Sibylle Linke, die Kulturamtsleiterin der Stadt Frankfurt am Main, machte bei der Eröffnungspressekonferenz zur Tiefenrausch-Ausstellung im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, kurz DFF, in Frankfurt darauf aufmerksam, dass man sich ja auch hier unmittelbar am Wasser befindet.
Eigentlich ist es seltsam, dass es in einer Stadt, die stolz darauf ist, ein Museumsufer zu haben, nicht schon längst eine Ausstellung zum Thema Unterwasserfilm gegeben hat. Noch dazu im DFF, das hier am Schaumainkai ja ganz besonders exponiert ans Wasser gebaut ist. Man erwartet geradezu, im Untergeschoss einen Gang mit einem Bullauge am Ende zu finden, der es einem erlaubt zu beobachten, was im Main unter Wasser so alles passiert.
Nun, das Bullauge gibt es noch nicht. In der Tiefenrausch-Ausstellung vermisst man es aber auch in keinem Augenblick. Denn die Bilderflut aus den Meerestiefen, die fiktionalen und bisweilen auch dokumentarisch anmutenden Kamerafahrten unter Wasser, der Farbenrausch der Meerestiere oder Science-Fiction-Städte auf dem Meeresboden oder die üppigen Elektrosounds zum Tiefenrausch, all das führt dazu, dass am Ende das eintritt, was sich Kurator Michael Kinzer gewünscht hat.
Und wenn Sie am Ende aus diesem Raum rauskommen und sich ein bisschen schwindelig fühlen, ein bisschen seekrank, dann habe ich mein Ziel erreicht.
In der Tat, wer sich eine Stunde oder länger in dieser Ausstellung bewegt, der oder die kann wegen des Unterwasserbildspektakels seekrank werden. Das Gute ist, anders als auf hoher See kann man mit wenigen Schritten festen, bilderlosen Boden erreichen. Am Mainufer nämlich. Im Tiefenrausch, die Frankfurter Sommerausstellung, unbedingt empfehlenswert.
Ein begeisterter Ludger Fittgau über die Ausstellung Im Tiefenrausch Film unter Wasser. Sie ist seit gestern zu sehen im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main und läuft dort noch bis zum 8. Januar 2023. Am Donnerstag kommt ein neuer Film von Woody Allen ins Kino, die romantische Komödie Rifkin's Festival. In den USA ist der Film im Januar angelaufen und ziemlich gefloppt. Zum einen vielleicht noch wegen Corona, zum anderen aber sicherlich, weil Woody Allens Ruf wegen der Missbrauchsvorwürfe seiner Adoptivtochter Dylan Farrow ziemlich angeschlagen ist. Amazon Studios haben ihrerseits einen Vertrag mit Woody Allen beendet und so wurde Rifkin's Festival schließlich mit Geldern aus Italien und Spanien finanziert. Schauplatz ist dann auch die nordspanische Stadt San Sebastian und zwar während des dortigen Filmfestivals. Und der Film hat auch dort seine Weltpremiere gefeiert. Anke Lewicke hat den Film gesehen. Anke, wir wissen alle, dass sich Woody Allen letztlich in Manhattan am wohlsten fühlt. Was führt ihn denn nun nach San Sebastian? Die Finanzierung?
Ja, sicher auch die Finanzierung, sicher auch das Festival. Und wenn man auf einem Festival ist, dann kann man auch über das Filmemachen sinnieren, über die verschiedenen Visionen vom Kino. Und darum hat er eben jetzt einen Plot geschrieben, gestrickt. Und Rifkin, also Woody Allens alter Ego, wird gespielt von dem Schauspieler, Theaterregisseur und Stückeschreiber Wallace Swan. Und er begleitet seine Frau, eine Presseagentin, nach San Sebastian. Dort betreut sie einen angesagten Regisseur aus Frankreich. Und Rifkin kennt sich auch bestens mit Kino aus. Er ist Filmdozent, will aber eigentlich einen großen Roman schreiben. Ja, und er bekommt einfach so mit, dass seine Frau doch ziemlich fasziniert ist von diesem Regisseur, der immer zu spät kommt, der ein Interview nach dem anderen gibt. Und sein neuer Film soll jetzt sogar als Pflichtprogramm bei der UNO laufen.
Well, any film that can do big box office and also bring world peace.
You know, that's actually a great idea. I mean, can you imagine the press coup if we had the premiere at the UN?
Ja, und jetzt hört man hier doch schon die leise Ironie, wenn Rifkin sagt, dass jeder Film, der ein Kassenerfolg sei und für den Weltfrieden sorgen würde, doch ideal für die UNO sei. Und deshalb können die beiden sich auch immer gut streiten, der Regisseur und Rifkin über Filme. Und man muss sich das so vorstellen, das ist so ein typisches Setting für Woody Allen. Eigentlich ist das Ganze eine Therapiesitzung. Er beschreibt alle seine Erlebnisse aus San Sebastian, seinem Analytiker. Dadurch hat der Film auch so etwas sehr Loses. Und es geht natürlich auch um die Eifersucht, weil er fühlt sich von seiner Frau immer mehr in San Sebastian übersehen.
Rifkins Festival wird angekündigt als romantische Komödie. Wo bleibt denn da neben der Eifersucht auch der Raum für die Romanze?
Ja, wie alle Figuren von Woody Allen ist Rifkin auch ein ausgeprägter Hypochonder. Und er hat auf einmal Herzschmerzen. Er sucht einen Arzt auf, aber er kriegt dann mit, das ist ja eine nette junge Ärztin und sein Herz ist physisch einwandfrei, aber er will immer wieder zu dieser Ärztin und Mückenstich wird dann auf einmal, ja, könnte ja auch Beulenpest sein und die beiden lernen sich so ein bisschen kennen. Sie hat auch mal in Manhattan gelebt und sie können sich dann über die Lieblingsorte in Manhattan austauschen. Sie machen dann auch einen schönen Tagesausflug und vielleicht kommen sie sich so ein bisschen näher, weil sie wissen, das wird jetzt keine neue Geschichte und deshalb können sie so offen mit sich sein, ja, und über die großen und kleinen Dinge des Lebens miteinander sprechen.
Nun ist es ja so, vor einigen Tagen hat der Schauspieler Alec Baldwin Woody Allen auf Instagram interviewt, mit dem er auch mehrmals gedreht hat. Baldwin, dessen Ruf nach dem tödlichen Unfall am Set des Films Rust ja auch selbst angeschlagen ist, hat im Gespräch mit Woody Allen alle kritischen Fragen und Themen ausgespart. Woody Allen hat dann im Gespräch erzählt, dass er des Filmemachens ein wenig müde sei.
I'll probably make at least one more movie, but the thrill is gone because it doesn't have the whole cinema effect. You know,
der Thrill sei vorbei, so Allen, weil die Menschen nicht mehr in Gruppen ins Kino gehen, um einen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Das sagt also Woody Allen. Die Menschen strömen nicht mehr ins Kino, um seine Filme zu sehen. Anke vielleicht auch, weil er dann doch immer wieder die gleichen Geschichten erzählt?
Ja, auch dieser Film ist eher eine Variation, also keine Neukomposition, eine Fingerübung, sehr improvisiert. Aber man hat auch das Gefühl, er sucht vielleicht gar nicht mehr die große neue Melodie. Dafür nutzt er aber diesen Film, um sich nochmal zu verbeugen vor den Regisseuren, die er verehrt. Und ich hatte ja auch schon erzählt, Psychoanalytiker, da geht es auch immer wieder um die Träume, die er in San Sebastian hatte. Und das sind dann Filmträume, auch filmische Tagesträume. Also wenn er mit seiner Frau sich dann streitet, dann sieht die Szene so aus wie in Außer Atem und wie Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg landen die beiden dann auch unter der Bettdecke und grummeln. Also das ist eine schöne Hommage an Regisseure, da werden dann auch noch Fellini und Bergman zitiert. Also das ist eine ganz schöne, nette Idee.
Das heißt also, Woody Allen bleibt irgendwie seinen Themen und Motiven treu, aber das Kino selbst erfindet er nicht wirklich neu.
Nein, das Kino erfindet er nicht neu, aber dafür sehen wir ein gut aufgelegtes Schauspielerensemble und Louis Garrel spielt diesen französischen Regisseur wirklich wunderbar als eitlen Gecken und Gina Gershwin als Presseagentin hat auch dieses Amerikanische, dieses Routinierte. Ja, und trotzdem würde ich sagen, es gibt was Neues, weil bei Woody Allen geht es ja immer wieder um die Vergänglichkeit und so weiter. Und dieser Film hat aber so was Heiteres und Gelassenes und Christoph Waltz tritt dann ja auch als der Tod auf. Das ist dann eine Erinnerung an das siebte Siegel von Ingmar Bergman. Und da merkt man dann einfach, wenn Rifkin und dieser Tod gegeneinander Schach spielen, da spielt die Vergänglichkeit gar keine Rolle mehr.
Soweit also Anke Lewicke über den neuen Film von Woody Allen, Rifkins Festival, der am Donnerstag bei uns in die Kinos kommt.
Top 5.
Die Gaspreise können sich im kommenden Winter verdoppeln oder gar verdreifachen. Davor warnt Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Die Frage, die sich nun viele stellen, ist, wer wird das noch bezahlen können und wer nicht? Ein Gespenst geht um in unserer Gesellschaft und das ist die Angst vor Rezession, vor einem Wirtschaftskrieg mit Russland und die vor Abstieg und sozialem Elend. Dem Kino ist dieses Thema durchaus vertraut. Immer wieder erzählt es davon in vielen Bildern und Geschichten. Hartwig Tegler mit den Top 5 über die Angst abzusteigen.
Lust auf einen Film?
As soon as you're born, they make you feel small.
Sobald du geboren bist, bringen sie dich dazu, dich klein zu fühlen, sang John Lennon. Sang weiter, sie erzählen dir immer noch, es wäre ein Platz an der Spitze für dich frei.
There's room at the top, they are telling you still.
Solange, bis du gar nichts mehr fühlst, außer der Angst, ganz unten zu landen.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Nur ein Drink in einer Bar, $7, Scheckkarte.
Die wurde abgelehnt.
Sind Sie sicher?
Eine von vielen Demütigungen.
Platz 5. Wo ist Kyra? Von Andrew DeSomnou, 2019.
Kyra ist geschieden, arbeitslos, kommt bei ihrer Mutter unter, lebt mit von deren Rente in Brooklyn. Dann stirbt die Mutter, versucht ihr Geld zu bekommen, nach deren Tod vergeblich.
Nur sie kann ihren Scheck einlösen.
Die grandiose Michelle Pfeiffer spielt Verzweiflung, Einsamkeit, die Angst, ins Bodenlose zu stürzen mit einer erschütternden Intensität.
Du glaubst, dass dich jeder einfach aufgegeben hat. Und wenn du dann am Boden bist.
Natürlich versucht Kyra in dieser Gesellschaft ohne sozialem Netz die Rentenchecks illegal einzulösen, verkleidet sich als ihre Mutter, was soll sie auch sonst machen, wird am Ende verhaftet, unten angekommen, ganz unten. Ihre Angst ist Realität geworden.
Platz 4.
Kein Sozialdrama, Genrefilm.
Redemption, Stunde der Vergeltung von Steven Knight, 2013.
Ich bin auf der Flucht vor dem Militärgericht. Ich war in einer Spezialeinheit. Da wird einem nichts verziehen.
Nun versteckt sich Joey, Jason Statham, in den Straßen von London als Obdachloser, betäubt die Kriegserinnerungen mit Drogen und Alkohol, bis er sich auf der Flucht vor Schlägern in einem Luxus-Apartment versteckt und die Identität des verreisten Eigentümers annimmt. Redemption, Erlösung, die aber findet Joey nicht wirklich in der Rache an dem Frauenmörder, den er nun jagt. Nein, am Ende ist Joey wieder da, wo die Geschichte begann, unten, am Boden, sprichwörtlich, da liegt er auf der Straße, zu niemandem gehörend, eben keine Erlösung, keine Hoffnung.
Platz 3. Mein Name ist Joe von Ken Loach, 1998.
Für Joe, den arbeitslosen Alkoholiker, geht es Tag für Tag vor allem um die Stütze.
Sie bekommen in dieser Woche kein Geld. Sie können Widerspruch einlegen.
Nein, an einen womöglich versprochenen Platz an der Spitze der Gesellschaft glaubte Joe nie. Apropos Stütze, wie eine Frau ausführen, in die du dich verguckt hast.
Was kostet denn so ein Essen für zwei?
20, 25 Pfund?
Verarsch mich nicht. Och, scheiße, das kann ich vergessen.
Ja, soziale Tristesse. Aber Ken Loach zeigt etwas anderes als der Genrefilm Redemption. Den Respekt nämlich gegenüber Joe und den anderen, die an die Ränder der Gesellschaft gedrängt sind. Das ist der humanistische Grundton.
Es ist gar nicht so leicht, einen Job zu finden in diesem Alter.
Platz 2. Der Wert des Menschen von Stéphane Brisé, 2015.
Am Anfang kann Thierry, mit 50 Jahren arbeitslos geworden, noch die Einschränkungen abfedern, finanziell. Sucht Arbeit, macht Umschulung, quält sich durch Skype-Bewerbungsgespräche, was ihm verzweifelt fremd ist. Den gestandenen Mann, Ehemann, Vater aber quält immer mehr die Erniedrigung und Bevormundung, die er erlebt in einer Situation, in der er zunehmend zum Bittsteller wird.
So kann man mit Leuten nicht umgehen, das ist nicht anständig. Verstehen Sie, was ich sagen will?
Die Angst, endgültig abzugleiten, die mühsam ersparte Eigentumswohnung zu verlieren. Dies verleitet Thierry dazu, den Job als Sicherheitsmann in einem Supermarkt anzunehmen und nun andere zu erniedrigen, die mal dieses oder jenes mitgehen lassen. Dann macht er einfach nicht mehr mit, wirft hin, geht. Offenes Ende in einer Geste des Widerstands. Thierry angstfrei.
Platz 1. Nomadland von Chloe Zhao, 2020.
Und schließlich also Fern. Frances McDormand. Ihre Entscheidung, als moderne Nomadin zu leben, ist zunächst nicht freiwillig. Ihr Mann starb, dann der ökonomische Kollaps ihrer Heimat, der Bergbaustadt in Nevada, und damit der Verlust jeglichen Halts. Da baute die 60-Jährige dann ihren Van um. Immer wieder trifft sie andere, die wie sie on the road leben. Fern schließt Freundschaften und fährt dann immer wieder los. Die Landschaften sind Teil des Heilungsprozesses, den Fern durchlebt, sagt Chloe Zhao. Sie findet durch die Natur ihren Platz im Leben. Wir sehen Fern melancholisch, traurig, gelassen, in sich ruhend, ohne Angst. Freiheit, nun ja, ein anderes Wort dafür, nichts zu verlieren zu haben.
Hartwig Tegler mit seiner Top-5-Kolumne über die Angst vor dem sozialen Abstieg. Ich bin Susanne Burg.